wir beschäftigen uns ja doch seit einer Reihe von einer Reihe von Wochen mit unserer neuen Predigtserie. Entschuldigung. Mit unserer neuen Predigtserie Zunehmen in Heiligkeit, Zunehmen in Heiligung. Und da arbeiten wir uns Stück für Stück durch den Brief, den Paulus von Korinth aus an die Gemeinde in Thessaloniki geschickt hat, und greifen da so Thema für Thema dabei raus, wo wir denken, hey, das sind eigentlich so hilfreiche Gedanken, Tipps zu bestimmten Themen im Leben, die eigentlich ausdrücken, ja, was heißt das eigentlich, zu wachsen in Heiligkeit oder zu wachsen in Heiligung? Und das Thema heilig allein ist ja schon so ein, oder das Wort, auch so ein Wort, wo man sich schnell mal fragt, was heißt eigentlich dieses heilig? Und jeder, der sich diese Frage stellt, den ermutige ich, sich die erste Predigt nochmal anzuhören. Da hat Eugen den Begriff erklärt und hat gesagt, ja, was heißt es denn eigentlich jetzt, heilig zu leben? Und im Grunde geht es darum, einen Lebensstil zu leben, der deutlich macht, dass wir Gott gehören. So einfach ist es. Dass wir Gott gehören, dass wir sein Eigentum sind, dass wir zu seiner Familie gehören, dass seine Kinder leben, dass wir unseren Glauben, den Gott in uns gestiftet hat, konsequent und in jeder Lebenslage leben können. Darum geht's. Und das Leben als Christ, das war damals wie heute ein massiver Einschnitt in dem Leben der Christen, der Leute, die gläubig geworden sind, in vielerlei Hinsicht. Ein Aspekt war, das Leben war völlig anders. Hurra! Ich habe eine Perspektive für mein Leben. Ich habe die Zusage Gottes, ich werde ewig leben. Was heißt das denn jetzt? Oder man stellt sich ja dann, man kommt ja dann nicht irgendwie, wird plötzlich Christ und dann, ha, ich weiß alles. Nein, dann fängt das Lernen ja erst an. Ich weiß, ich habe einen Gott, der ist mein Vater. Ich weiß, er liebt mich. Ich weiß, er möchte mit mir vorangehen. Ich weiß, er hat gute Gedanken über mich. Er hat das Beste für mich. Das Zweite ist, also weiß man noch nicht. Das Zweite ist, eben dieses schon erwähnte Lernen. Jetzt heißt es, ja, was heißt es denn jetzt eigentlich als Christ zu leben? Ich weiß schon, manche Dinge, die ich vorher gemacht habe, die will ich gar nicht mehr. Die will ich mal sein lassen. Aber was heißt denn das Neue jetzt, was ich erlernen soll? Und so kommt das Lernen ins Spiel. Und dann kommt das Dritte. Ich fange an, diesen Lebensstil, den mir Gott beibringt, zum Glück durch die Geschwister, die ich habe in der Gemeinde, den fange ich an umzusetzen. Und dann kommt etwas, womit ich nicht rechne. Die Leute um mich herum erleben das. Und manche finden das cool, aber manche finden das entsetzlich. Eine Herausforderung, einen Skandal, eine Frechheit. Und das haben die Thessalonicher auch erlebt. Eugen hat letzte Woche auch darüber gepredigt, wie das sich dann ausgewirkt hat. Da waren die Juden, die sauer waren, weil ihnen natürlich auch Leute davon gelaufen sind. Das war die pure Eifersucht. Dann waren die Politiker, die sauer waren, und weil sie nicht mehr so ihre Werte, ihre politischen Programme einfach so durchsetzen konnten, ohne dass irgendeiner von diesen Christen sicher etwas an Kommentar dazu abgegeben hätte. Und der ja nicht immer unbedingt lustig gewesen wäre. Und dann waren die Händler, die ihre Götzenfigürchen nicht mehr so einfach an den Mann bringen konnten. Es war nicht für alle lustig. Und das ist ja damals wie heute immer noch das Gleiche. Die Gesellschaft konnte das nicht einfach so durchgehen lassen. Und in dieser Spannung wusste Paulus jetzt, wer den Brief schreibt, die Gemeinde in Thessalonich. Und aus dieser Situation heraus schreibt er ihnen in diese Spannungssituation hinein. Und da hatten wir schon einige Predigten dazu gehört und kommen heute an einen Abschnitt, wo ich mich ernsthaft gefragt habe, was sage ich denn dazu? Weil wenn man da so Paulus liest, oder mir ging das so, als ich ihn so gelesen habe, da sprang mir so viel Gefühl über. So ein Bad, so richtig, ich habe das Gefühl gehabt, Paulus badet sie in seinen Gefühlen. Und da dachte ich, was sagt man denn dazu? Gefühle in Worte zu kleiden ist noch schwierig. Man sagt uns Männern nach, dass das für uns noch schwieriger ist als für euch Frauen. Aber was sage ich denn dazu? Aber ich habe dann mich entschlossen, der Predigt einen Titel zu geben. Das gucken wir die nächste Folie an. Warte mal, vielleicht kann ich das sogar selbst. Tada! Das Leben der anderen. Und jetzt meint wahrscheinlich der eine oder andere, erinnert sich an den Film. Könnt ihr euch erinnern? Es gab mal so einen Film. Echt nicht? Oh, den müsst ihr euch angucken. Der Film Das Leben der anderen, das war er. Der sich um das Leben der anderen kümmerte. Naja gut, wenn man das anguckt, kann man sich schon denken, worum es geht. Das war ein Stasi-Spitzel, der die Leute bespitzelte. In dem Fall, ich will jetzt den Film nicht erzählen, ihr müsst ihn euch angucken. Das Leben der anderen ist ein sehenswerter Film. Aber diese Art von Anteilnahme, die meine ich natürlich nicht. Sondern die Anteilnahme, die uns bei Paulus entgegenspringt, ist so eine Herzensliebe. Nicht so ein Bespitzeln, machen die auch alles richtig. Sind die auch irgendwie, muss man da eingreifen? Muss man die womöglich auch disziplinieren, in den Knast bringen, weil sie Gangster sind, nicht linientreu? Nicht diese, sondern die väterliche Liebe, die väterliche Fürsorge springt uns bei Paulus entgegen. Und da lesen wir zunächst einmal den Text, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Deshalb, vor dem Hintergrund also der Gemeinde, die unter Druck steht, der Christen, die unter Druck stehen in Thessaloniki, deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten, eures Glaubens wegen, dass niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn auch wir, als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist. Und ihr wisst das. Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allezeit in gutem Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für Dank können wir Gott euretalben abstatten für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. Wobei wir Tag und Nacht aufs inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Was bereitet Paulus hier die größte Sorge? Vorschläge willkommen. Dass sie den rechten Weg verlassen. Noch Ideen? Dass sie im Glauben Schaden nehmen, dass ihr Glaube plötzlich, dass sie ihn verlieren könnten, ihre Hoffnung, ihren Mut, ihre Zuversicht, ihre Perspektive für ihr Leben, dass sie darin ins Wanken geraten könnte. Und das quält Paulus offensichtlich richtig heftig. Und das hat mich bewegt, als ich das gelesen habe, es quält Paulus. Ich habe dann so gedacht, wie wäre ich in so einer Situation? Bekommt man einen Brief, Thessaloniki. Hey Jürgen, uns geht's zurzeit nicht so gut, wir haben recht viel Druck. Oh, schreibe ich zurück, hey Leute, ich bete für euch. Oder? Also so dieses, aber es quält ihn. Und ich habe gedacht, wow, wie. Na, wir kommen da später noch drauf. Es quält ihn. Und deshalb habe ich eben diese Predigt in 4 Punkte unterteilt. Erstens die neue Normalität. So ein Begriff, den hört man heute öfters, aber das ist wirklich eine neue Normalität für die Christen, um die es hier geht. Zweitens die Kraft des Wortes Gottes. Dann gegenseitiger Trost und zum Schluss echte Anteilnahme. Die neue Normalität. Und da habe ich mir überlegt, ja, vielleicht müssen wir die Situation der Menschen in Thessaloniki so ein bisschen in unsere Lebenssituation hinein verpflanzen, um es uns plastisch auch vor Augen zu führen. Wie ging es denen, oder? Und ich habe so ein paar Szenarien geschaffen. Die sind nicht ganz aus der Luft gegriffen, sondern die sind zum Teil einfach auch, das sind Situationen, die Leute in unserer Zeit auch erleben. Da ist zum Beispiel die gläubige Krankenschwester oder Altenpflegerin ist gläubig geworden, möchte den Menschen wirklich Gutes tun. Und dann kommt sie an einen dementen Patienten und sie merkt, der braucht mehr Zeit. Ich würde dem gerne mehr Zeit in ihn investieren können. Aber sie kann nicht, weil ihr Arbeitgeber wird dann sauer, weil die Zeiten sind klar geregelt und begrenzt. Und wenn sie das macht, droht sie, ihren Job zu verlieren. Aber das Herz blutet ihr für diesen Menschen. Oder da ist die gläubige Hebamme, die sagt, nein, ich kann bei diesem Abtreibungsmarkt nicht mitmachen. Sie riskiert ihren Job, weil sie christlich. Sie verliert ihren Job, weil sie christlich. Oder da ist der Schriftsteller, der schon seit Jahren Bücher schreibt. Und die Leute lesen sie gerne. Aber jetzt ist er Christ geworden und schreibt Dinge, wo er keinen Verlag mehr findet, der diese Bücher noch veröffentlichen möchte. Und er sagt sich ja, wie kann ich denn meine Familie ernähren? Was mache ich denn jetzt damit? Das klingt so konstruiert, sind aber tatsächlich Fälle, die es gegeben hat. Oder der Museumsleiter, der eine Ausstellung macht zum Thema Evolution. Und während dieser Ausstellung wird er konfrontiert mit der Schöpfung und denkt, das ist interessant. Eigentlich wollte er die Schöpfung nur lächerlich machen. Aber als er anfängt, sich damit zu beschäftigen, wird er gläubig. Macht einen weiteren Raum und stellt das daneben. Und am Ende verliert er seinen Job. Weil das ist für die Uni, die Hochschule, die den Kurator finanziert, untragbar. Der Schichtleiter, der zu ehrlich ist. Der gläubige Teenager, der sich in der Schule äußert und am Nachmittag einen Shitstorm über Facebook über sich ergehen lassen muss. Man könnte viele Beispiele bringen. Wir denken bei Verfolgung und Druck, denken wir schnell mal so an beschmierte Kirchengebäude oder zerschlagene Vitrinen, wo dann irgendwelche, also diese Anschlagvitrinen, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Schaukasten, genau, das ist das Wort. Danke, Frau Greifs. Oder dergleichen mehr. An sowas denken wir sofort. Aber es ist ja was ganz Persönliches. Und wir müssen uns das auch so vorstellen. Die Leute in Thessaloniki, die waren ganz persönlich betroffen von diesem Druck, dem sie ausgesetzt waren. Wie die Beispiele, die ich gerade so ein bisschen zusammengestellt habe. Und das sind Beispiele gewesen. Ja, ich habe noch mehr auf meiner Liste. Aber gut, das sind Beispiele gewesen, die einfach zeigen, wir leben wie sie damals in Situationen, wo das für Christen Alltag sein kann, auch in Europa, auch in Deutschland. Und was macht das dann mit uns, wenn wir in solchen Situationen geraten? Was passiert dann mit uns? Oder man kommt, stellt euch mal vor, man ist dieser Schüler oder man ist diese Hebamme oder man ist dieser Museumskurator. Was macht das dann? Ich habe da mir ein paar Dinge mal versucht, durch den Kopf gehen zu lassen. Das eine ist, es kann sofort existenzielle Ängste auslösen. Ja, wie versorge ich denn jetzt meine Familie? Mein Job verloren. Jeder weiß, warum ich meinen Job verloren habe, weil es konnte ja gelesen werden. Wo finde ich denn einen neuen? Kann ich mich jetzt nur noch bei Christen bewerben oder kann ich Bin ich noch annehmbar für andere? Was mache ich mit meiner Familie, meine Kinder, die noch vor der Ausbildung stehen? Wie komme ich aus dieser Misere wieder raus? Wie lange soll das gehen? Das sind ja so Fragen, die sehr existenziell werden können für einen. Oder zweitens, es könnte auch grundsätzlich Zweifel an Gott auslösen und an meinem Glauben an ihn. Ja, wo ist denn jetzt dieser Gott? Warum passiert mir das? Warum verteidigt Gott mich nicht? Liebt mich Gott nicht? Was ist los? Wo ist er denn? Er hat doch zugesagt, er hilft. Er hat doch gesagt, er ist bei mir alle Zeit bis ans Ende der Welt. Ja, jetzt wäre es eigentlich angebracht. Jetzt könnte ich ihn brauchen. Wo ist er denn? Oder es löst vielleicht Zweifel an mir selbst aus. Was habe ich falsch gemacht? Dass Gott sich von mir abgewandt hat. Ist Sünde in meinem Leben, die mich von Gott trennt, dass Gott mich nicht mehr mir helfen kann oder will? Oder was habe ich gemacht? Und das kann natürlich schnell dazu führen, dass wir dann sagen, ja, wenn Gott mir nicht hilft oder nicht da ist, was kann ich selber auch tun? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, so ein bisschen nach dem Motto. Und dann nimm ich mich selbst in die Hand. Gott wird schon dazustehen. Oder irgendwas in der Art. Wie schnell können wir den Mut verlieren? So dass wir dann sagen, ja, will ich das wirklich? Ist es mir das wirklich wert? Oder sage ich lieber zu meinem Arbeitgeber, hast recht. Ich habe dummes Zeug geredet. Ich muss auch nicht so pingelig sein. Ist ja schließlich meine Privatsache, die muss ich ja nicht so rausposaunen. Dann halte ich mich halt lieber ein bisschen zurück. Ist okay. Stell mich doch wieder ein oder überleg dir das noch mit der Kündigung nochmal. Ich werde gar nicht so über die Stränge schlagen. Und Paulus ist sich dessen bewusst, dass wir so schnell auch unseren Mut verlieren können. Und er klagt hier auch überhaupt nicht an, sondern sieht diese Situation und sorgt sich liebevoll väterlich um seine Kinder im Glauben. Und als ich das so gelesen und mir darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, meine Güte, wie gerne lese ich und wahrscheinlich wir alle so eine Stelle in der Apostelgeschichte von der ersten Gemeinde, wo dann heißt, und sie hatten Gunst bei allen Menschen. Das ist so herrlich. Und hier lesen wir, ja, nicht ganz so. Wenn wir dann auch hören von Verfolgung von Christen weltweit, wenn wir Nachrichten von Open Doors oder anderen Gesellschaften lesen oder solche Stories, wie ich sie gerade als Beispiele gebracht habe, hören, dann hören, die Christen sind die am meisten verfolgte Religionsgruppe weltweit, dann reiben wir uns hier fast ungläubig die Augen und denken, hä? Wie? Wir kennen es ja nicht wirklich und haben es auch nicht wirklich bisher persönlich vielleicht auch so stark erleben müssen, die wenigsten von uns. Und dann ist es für uns eher vielleicht eine Ausnahmeerscheinung. Verfolgung weit weg, kommt mir eigentlich fast unwirklich vor. Und dann hoffen wir, dass wir auch bald wieder zur Normalität zurückkehren, wenn wir solche Ausnahmeerscheinungen hören. Das kommt schon wieder gut. Und dann sagt uns Paulus hier etwas völlig anderes und sagt, liebe Freunde, das ist der Normalzustand. Das andere ist eigentlich eher der Ausnahmezustand. Und das ist auch nicht, das sagt Paulus jetzt nicht, um sie zu entmutigen, so nach dem Motto, ja, da müsst ihr halt durch, Jungs, Mädels. Sondern eigentlich, guckt, wenn das der Normalzustand ist, dann ist es also nicht dein Versagen, dein Unglaube oder dass Gott dich vergessen hätte oder dass Gott dich nicht lieb hat, sondern es sind einfach Umstände, die passieren, wenn wir als Christen anfangen zu leben, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, weil die Welt um uns herum zum großen Teil von Gott nichts wissen will. Das ist halt so. Aber in dem ist Gott mit euch. Na gut, und dann geht's weiter. Also, sagt eben, nein, ihr habt nichts falsch gemacht. Nein, Gott hat euch nicht vergessen. Er wird weiter für euch da sein. Er ist der, der für euch sorgt. Ihr liegt nicht falsch, sondern im Gegenteil. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr seid genau auf dem richtigen Weg. Und deshalb erlebt ihr das auch so. Haltet fest am Glauben, macht weiter so, folgt Jesus treu, bleibt an dem, was wir euch gelehrt haben, denn es ist Gottes Wort. Die große Sorge war, dass die Leute wankend werden und da wollte er hinein hineinwirken und hineinhelfen. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, die Kraft des Wortes Gottes. Paulus nun in seiner inneren Not, die er offensichtlich hat, entschließt sich, lieber alleine in Athen zu bleiben, als zuzugucken, dass seine Geschwister, seine Kinder im Glauben in Thessaloniki irgendwo in ihrem Glauben Schaden nehmen. Und da könnte man sich natürlich nun fragen, was ist denn nun mit diesem Glaubenshelden Paulus los? Also sorry, was geht denn jetzt mit dem ab? Der hat doch gewusst, was Jesus alles gesagt hat. Traut er denn Gott nicht zu, selbst für seine Kinder zu sorgen, dass er jetzt denkt, jetzt muss ich hier irgendwie aktiv werden? Man hätte sich doch vielleicht auch locker zurücklehnen können, sagen können, ach, ich schreibe denen kurz, Jungs, ich habe euch gesagt, Verfolgung gibt's. Ich habe euch gesagt, ihr werdet vermutlich keine Ausnahme sein und wenn, seid froh. Und ich habe euch auch ein paar Bibelverse zusammengestellt, die euch ermutigen. Gott ist mit euch. Und noch ein paar schicke ich euch hinterher. Jesus hat zugesagt, Johannes 10, Vers 27 folgende, dass niemand ihm seine Schafe, also die, die zu ihm gehören, aus seiner Hand reißen wird. Also kann auch nichts schief gehen. Vorwärts gehen, dranbleiben, alles kommt gut. Außerdem erinnert euch, ich schicke euch noch einen Passus aus dem Römerbrief, den ich an die Römer geschickt habe. Da habe ich noch geschrieben, dass nichts und niemand, kein einziges Geschöpf uns von Gottes Liebe trennen kann. Also auch das wäre hiermit geklärt. Und wenn euch das immer noch nicht reicht, lest noch ein bisschen Davids Psalmen. Da steht viel davon, wie Gott David geholfen hat und seine Hilfe nie zu spät kommt. Kommt alles gut. Das hat Paulus nicht gemacht. Obwohl diese Aussagen ja alle stimmen. Das hätte ja doch irgendwie gestimmt. Aber er weiß auch, dass wir Gottes Mitarbeiter sind, die Gott gebrauchen möchte, einander Helfer zu sein, einander Hilfestellungen zu geben, einander zu ermutigen, füreinander da zu sein. Quasi der direkte Draht zu Gott ist oft der Draht über meinen Nächsten aus der Gemeinde, mein Geschwister, meine Schwester, mein Bruder, durch den Gott zu mir redet, den Gott gebrauchen möchte und umgekehrt für den Gott mich gebrauchen möchte. Und natürlich kann Gott Steine schreien lassen, wenn wir den Mund nicht aufkriegen. Aber eigentlich, er will uns gebrauchen als seine Botschafter, als seine sichtbare Präsenz hier auf der Erde. Und da zählt jeder Einzelne von uns. Da will er jeden Einzelnen von uns gebrauchen an dem Ort, wo er uns hingestellt hat, innerhalb der Gemeinde. Jeder an seiner Stelle, mit seiner Aufgabe, mit seiner Berufung, mit seiner Begabung, mit seinen Fähigkeiten. Ja, und manchmal sehen wir nur unsere Begrenzungen, auch mit unseren Begrenzungen. Er will uns gebrauchen, wie wir sind, füreinander. Und so sendet er nun Timotheus nach Thessaloniki, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, nennt er ihn, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten eures Glaubens wegen, dass niemand wankend werde in den Bedrängnissen. Er sollte die Gemeinde mit Gottes Wort stärken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich so Berichte lese, irgendwie über verfolgte Christen irgendwo, die erste Sache, die mir durch den Kopf geht, wenn ich an Hilfe denke, das sind so, eher so die materiellen Dinge, oder? So, ja, was brauchen die jetzt zum Leben? Und dann kann ich mir vorstellen, die brauchen ein Dach über dem Kopf, wahrscheinlich sind die Gebäude marode, brauchen vielleicht Geld, brauchen Nahrung, je nachdem, was die Probleme sind, die sie haben. Aber dass es vielleicht eine Hilfe sein könnte, zu sagen, nein, wir schicken ihnen Gottes Wort. Da muss ich zweimal nachdenken. Aber es ist offensichtlich so, Paulus schickt Gottes Wort. Und ich habe mir überlegt, ja, vielleicht passiert das einfach auch zu schnell, dass mindestens ich oder vielleicht auch wir die Kraft von Gottes Wort unterschätzen. Aber eigentlich ist es ja das lebendige Wort Gottes, oder? Eigentlich ist es das Wort, durch das Gott alles geschaffen hat. Es werde und es ward. So viel Power steckt in Gottes Wort drin. Es werde. Er hat es geschaffen durch das Wort, durch dessen Kraft erhält Gott alles. Bis heute. Es ist die Kraft seines Wortes, durch die alles besteht, wie es besteht. Nicht einfach nur, weil es halt so zufällig so ist, sondern es ist durch die Kraft seines Wortes. Würde Gott sein Wort abziehen, wäre Ende Bestand. Es hat also, es ist nicht einfach so ein Trostwörtchen, sondern das Motto, ja, dann schicke ich halt mal den Timotheus mit ein paar tröstenden Worten an die Gemeinde in Thessaloniki, sondern er schickt Timotheus im Wissen, der wird Gottes Wort bringen. Und das ist die geballte Power Gottes, die er dadurch in die Gemeinde, die in die Herzen der Glaubenden hineinträgt. Und sein Wort wird etwas bewirken, was weit über das hinausgeht, was vielleicht materielle Dinge, die auch wichtig sein können, in dem Moment bringen könnten. Aber er sorgte sich um ihren Glauben zuerst als die Grundlage von allem und dachte, wenn ich an der Grundlage arbeiten will, dann muss ich ihnen jemanden schicken, der ihnen Gottes Wort bringt. Weil Gottes Wort knetet sich in diese Grundlage ihres Glaubensfundamentes hinein und bildet damit die Basis, auf der sie auch über weitergehen können, in Kraft und überwinden können in schwierigen Situationen. Paulus selbst, als er sich von den Ältesten in Ephesus verabschiedet, kann man nachlesen in Apostelgeschichte 20, Vers 32, da sagt er ihnen, und nun befehle ich euch, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Das Wort seiner Gnade hat die Kraft, aufzuerbauen. Und das war Paulus tiefste Überzeugung. Das hat er gedacht, diese Kraft, wir brauchen jetzt die Thessaloniker. Oder an die Römer schrieb er, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Und in der Geschichte, in der Kirchengeschichte brauchen wir gar nicht so weit zurückzugehen, zu sagen, ja, das war vielleicht damals bei den Thessalonikern so. Weiß ich, wem von euch sagt bekennende Kirche im Dritten Reich was? Die bekennende Kirche im Dritten Reich ist entstanden, nachdem die offizielle Kirche, die deutschen Christen, genau, ja, genau, das ist noch schlimmer. Die dann staatlich, also die deutsche Christen war ein stehender Begriff. Also das war im Prinzip die von den Nazis gleichgeschaltete Kirche. Nachdem diese deutschen Christen sich quasi vom Evangelium mehr oder weniger komplett verabschiedet hatten, waren gläubige Pfarrer, die sich zusammengetan haben und die bekennende Kirche ins Leben gerufen haben. Das war so eine Art, wie fast so eine Untergrundkirche. Es wurde auch immer mehr zur Untergrundkirche. Bonhoeffer ist einer der bekannten Leute, die da kräftig mitwirkten und auch ein Seminar hatten, Leute ausbildete und so weiter. Ich könnte mal noch Stunden erzählen. Darum geht's aber nicht. Aber die bekennende Kirche hatte etwas, was zentral war für ihr Überleben. Und das war ihr brüderlicher Besuchsdienst. Die haben regelmäßig Leute sich gegenseitig zugeschickt, um sich gegenseitig Gottes Wort zu bringen und sich gegenseitig mit Gottes Wort zu ermutigen. Und zu sagen, Leute, ich habe keine Ahnung, wie es euch hier gerade in Düsseldorf geht, weil ich komme aus, keine Ahnung, irgendwo aus der Pampa. Aber ich kann euch sagen, Gott ist mit euch. Haltet fest und Gott ist treu und wird Bibel gelehrt haben und ausgelegt haben, dass sie merkt haben, ja, Gott ist mit uns und es ist schwierig, aber wir können vorangehen. Und so sind sie vorangegangen. Das war die bekennende Kirche. Ich wollte eigentlich gerne mal noch in Dona nachfragen, unsere Geschwistergemeinde, wie es denn eigentlich in der DDR gewesen ist, den zweiten Unrechtsstaat auf deutschem Boden im letzten Jahrhundert, wie es denn sie erlebt haben, ob es da auch so eine Art brüderlichen Besuchsdienst oder der ähnlichen gab. Es würde mich nicht wundern, aber ich konnte es nicht mehr fragen, ich weiß es nicht. Aber es zeigt trotzdem diese Geschichte, wie wichtig es ist, dass wir uns gegenseitig mit Gottes Wort ermutigen. Wenn wir uns im Glauben, wenn wir einander im Glauben stärken wollen, dann gibt es nichts Nachhaltigeres, als uns mit Gottes Wort zu ermutigen. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. gegenseitiger Trost. Ich lese es nochmal. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und sehr verlangt uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für Dank können wir Gott euretalben abstatten für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. Wenn man diesen Satz so liest, hat man das Gefühl, man hört den Stein noch plumpsen, der von Paulus Herz gefallen ist, nachdem er die gute Nachricht von Timotheus gehört hat. Ach, es geht ihnen gut. Es geht ihnen gut. Er freut sich, er ist durch. Und warum trifft ihn das noch mehr? Weil er sagt, ich stecke ja in der gleichen Situation wie die in Thessaloniki. Und zu hören, dass ihnen es gut geht, ist Balsam für mich in meiner Situation. Aber nicht nur das, es ist auch Ansporn, weiterzumachen, weil er sieht ja auch, Gott ist treu, er hält die Gemeinde dort, er wird mich und das, was ich hier mache, auch vorantreiben, Gott über allem steht und weil er sein Werk nicht vor die Hunde gehen lässt. Die ganzen Aussagen, wo ich vorhin gesagt habe, ja, Paulus hätte sich ja zurücklehnen können, die sind ja wahr. Aber er möchte uns als seine Mitarbeiter gebrauchen. Und hier sehen wir plötzlich, dass es ein wechselseitiges Gebrauchen ist. Paulus schickt Ermutigung nach Thessaloniki und was kriegt er zurück? Ermutigung. Hurra! Ich kann davon auch profitieren. Nicht nur Sie profitieren von meiner, Paulus, großen Weisheit, Apostel und überhaupt und ganz eng mit Gott, sondern die einfache Botschaft von den einfachen Thessalonikern, frisch bekehrt, jung im Glauben, nicht viel Erfahrung, aber straightforward in dem, was sie wollen, kommt zu mir, Paulus, und rüstet mich aus und denkt, wow, ist das gut. Vor dem Hintergrund habe ich Lust, weiterzumachen und Freude weiterzumachen. Im Wissen, ich kriege zwar Gegenwind, das ist nur so kracht hier irgendwo, aber da sind auch ganz viele, denen das die beste Nachricht ist, die ich ihnen bringen kann. Und das ist es wert. Und Paulus freut sich und sagt, weiter so, die dort, ich hier mit meinen Kumpels. Und er macht weiter, gegenseitiger Trost, das ist die gute Nachricht, ich meine, wir kennen das ja auch. Wenn irgendwie wir gute Nachricht kriegen in einer Geschichte, die uns betrifft, egal was es ist für uns ja immer Ermutigung zu mehr. Oder? Es ist ja nicht nur Ermutigung im Sinne von, hey Shampoos, dann genießt man ein Gläschen Stößchen, trinkt man ein Glas Sekt und dann vergisst man das Gute und sagt, okay, mal gucken, wann die nächste gute Nachricht kriegt, wann wir wieder ein Fest zu feiern haben. Sondern es ist ja in der Regel so das, was dann kommt und sagt, hey, es hat sich gelohnt. Dann lohnt sich auch mein nächster Schritt und dann mache ich auch meinen nächsten Schritt treu. Dann rede ich mit meinem Nachbarn auch. Vielleicht sagt mein Nachbar, dieser Gralf ist ein Depp. Aber vielleicht sagt er auch, das habe ich noch nie gehört, aber das ist genau das, was in mein Herz reintrifft. Also weiter. Gottes gute Nachricht in die Leben tragen. Gegenseitiger Trost. Und dann komme ich schon zum letzten Punkt. Echte Anteilnahme. Ich habe dann so gedacht, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, dieser Abschnitt, wo man das Gefühl hat, Paulus schüttet seine ganzen Emotionen, sein ganzes Herz über dieser Gemeinde in Thessaloniki aus. Da habe ich dann gedacht, das macht der gut. Der. Weil ich bin ja nicht so der emotionale Typ. Also nicht so emotional. So nicht. Und dann habe ich gedacht, aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich auch nicht, ich meine, ich kenne ihn ja nicht, ich kannte ihn nicht, aber ich glaube auch nicht, dass Paulus so der emotionale Typ war. wenn man seine Sachen liest, ist das halt sehr rational und das spricht mich sehr an. Ob der dann auch noch gleichzeitig so emotional war, wie man ihn hier erlebt, als Natur gegeben, so aus seiner natürlichen Persönlichkeit heraus, bin ich auch skeptisch. Und trotzdem gelingt es ihm hier. Und dann dachte ich, das soll Ansporn sein für mich auch. Nicht dort stehen zu bleiben, wo ich jetzt stehe oder mich manchmal fühle und denke, ja, so der Anteilnehmende bin ich vielleicht nicht und ich möchte ja auch keinem zu aufdringlich sein und ich möchte ja auch niemanden zu nahe treten. Oder womöglich euch voll labern, weißt du, da kommt man dann so auf dich zu, ich bin Josua, ich habe einen Bibelvers für dich, der spricht aus meinem Herz in dein Herz. Das kommt mir komisch vor. Und der Josua denkt dann vielleicht, will der jetzt klugscheißern? Und was will jetzt der Jürgen? Will er jetzt irgendwie sich den großen Macker raushängen, so den, ich kenne Gottes Wort für dein Leben. Das sind so Ängste, die in einem aufkommen können. Wo aber wir an Paulus lernen können, diese Ängste sind Unsinn. Diese Ängste sind auch vorgeschoben. Sondern eigentlich fordert Gott uns auf, genau das zu tun. Uns gegenseitig zu ermutigen mit Gottes Wort. Ich lese euch noch was. Ach so, ja, das haben wir auch. Tja gut, dann lese ich es euch nur vor. Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolossae einen ganz interessanten Absatz über dieses herzliche Miteinander und dieses herzliche Miteinander umgehen. Und da schreibt er ab Vers 12 in Kapitel 3, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Und da kommt noch ganz viel. Und dann habe ich gedacht, ich kann mich erinnern, als David über den Kolosserbrief gepredigt hat, da hast du, glaube ich, eine Garderobe aufgestellt gehabt, wo du Klamotten abgelegt und das angezogen hast. Und da dachte ich, ja, das ist ein gutes Bild. So dieses zieht nun an. Dann denke ich, okay, das heißt dieses herzliche Erbarmen, wo ich denke, ja, das ist vielleicht nicht so ganz mein Ding. Was heißt denn nicht mein Ding? Ich kann es anziehen. Ich kann es anziehen als etwas, was Gott mir zur Verfügung stellt. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander. Vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Und jetzt kommt was. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Das war das, wo ich dann vorhin so dachte, dann kommt der Josua und denkt, was will der Klugscheißer von mir? Labert da irgendwelche Bibelverse an mich ran und meint, das heißt, irgendwie spielt sich da auf. Aber eigentlich wünsche ich mir, dass ich an den Punkt komme und wir alle zu sagen, nein, hier geht es nicht um einander aufspielen, sondern dieses Wissen, es ist Gottes gutes Wort, mit dem wir gegenseitig uns ermutigen können, weil wir gegenseitig Ermutigung brauchen. Weil wir es nötig haben. Weil wir ohne das gar nicht auskommen. Ich hab's nötig, dass ihr auf mich zukommt und sagt, ich habe einen Bibelvers für dich. Ich hatte einen Gedanken aus Gott, den Gott mir gegeben hat für dich. Und ich weiß, ihr habt's nötig, dass ich's tue. Eigentlich. Darin möchte ich wachsen. Und darin möchte ich, dass wir alle vorangehen und wachsen. Und Paulus uns da als Vorbild nehmen. Und manchmal denkst du vielleicht auch oder denkt man auch, ja, aber richtig qualifiziert bin ich dazu ja auch nicht. Bin ich qualifiziert, das so zu tun? Und da schreibt, ich meine, wir sind als Christen Teil von Gottes Familie. Stimmt's? Und Gottes Geist wohnt in uns. Stimmt's? Wenn Gottes Geist in dir wohnt, was willst du denn dann noch an Qualifikationen? Machen kann ich sie selber nicht. Wir haben Gottes Wort und wir haben seinen Geist. Lasst uns lernen, auf ihn zu hören, ihm nachzufolgen und die Dinge, die uns vielleicht erstmal peinlich oder komisch erscheinen, trotzdem zu tun und zu erleben, wie Gott uns gegenseitig gebraucht. Füreinander und für die Menschen um uns herum. Und perfekt sein müssen wir nicht. Perfekt sein müssen wir nicht. Und das waren die in Thessaloniki auch nicht. Weil Paulus schreibt in seinem letzten Satz von diesem Abschnitt: Wobei wir Nacht und Tag aufs Inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben noch mangelt. Also gab es da auch noch Mangel. Aber offensichtlich hat Paulus das keinen Stress gemacht. Es hat ihn nicht gesorgt. Und warum nicht? Weil er wusste, die sind zwar noch nicht perfekt, aber das werden sie bis an ihr Lebensende, werden sie dran arbeiten und den Schluss macht dann sowieso Gott auch noch. Aber sie sind auf dem richtigen Weg. Und auf dem gehen sie voran. Und das ist gut. Und deshalb muss ich mir auch keine Sorgen machen. Und deshalb hoffe ich, dass wir bald wieder zusammen sind und ich noch das vollenden kann, was in ihrem Glauben noch mangelt. Aber es stresst ihn offensichtlich nicht. Die Sorge vorher war für ihn viel größerer Stressfaktor. Werden sie am Glauben dranbleiben können oder werden sie wanken? Wenn wir in Heiligkeit zunehmen wollen und wachsen wollen, dann dürfen wir lernen, aus der Liebe heraus, die Gott in unser Herz ausgegossen hat, einander herzlich zu lieben und anzunehmen, Anteil zu nehmen aneinander und am geistlichen Leben voneinander. Und ich weiß, dass mich das echt herausgefordert hat, das so zu sehen, wie Paulus das verändert und mir ein ganz anderes Bild von einem Paulus liefert, als das, was mir so präsent war. Und es fordert mich heraus, Gott hier an diesem Punkt an mir arbeiten zu lassen. Und ich lade euch ein, euch da auch herausfordern zu lassen und ja, Gott euer Herz zur Verfügung zu stellen und sagen, mach mein Herz so weich, dass ich das immer mehr wirklich von Herzen und von innen heraus leben kann, was du mir da aufs Herz legst. Und hilf mir anzuziehen als Auserwählter Gottes, als Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut und lest den Rest auch noch aus Kolosser 3. Amen.